Herzlich willkommen zu Tornels, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Klein-Rissing. Wir sprechen heute über den zweiten Spieltag dieser zweiten Fußball-Bundesliga und der steht für mich ganz unter dem Zeichen der Effizienz und Konstanz. Denn diese beiden Attribute waren meiner Meinung nach entscheidend für die Spielausgänge dieses Spieltags. Und diese Worte werden immer wieder im heutigen Podcast fallen. Deswegen seid gespannt. Aber erstmal Musik ab, bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rissing.
Wir können direkt beim allerersten Spiel in diesem Freitagabend die Worte Effizienz und Konstanz nutzen. Gerade der Aspekt Effizienz war bei der Partie SSV Jahn Regensburg gegen Ulm ein sehr wichtiger Faktor, denn Ulm sind besser in dieses Spiel reingekommen, hatten viele gute Aktionen, hatten das Spiel auch unter Kontrolle. Gerade die Hereinnahme eines Maurice Krattenmacher vorne hat für sehr, sehr viel Kontrolle gesorgt. Der offensive Mittelfeldspieler, der schon in der Vorwoche eingewechselt wurde gegen den ersten FC Kaiserslautern, durfte jetzt von Beginn an starten und hat mit seinen 18, wenn diese Folge rauskommt, 19 Jahren schon einen sehr reifen Auftritt hinterlassen. In der vergangenen Saison in der dritten Liga bei der Spielvereinigung Unterhaching schon für viele Glanzmomente gesorgt, war dort schon ein belebendes Element im offensiven Mittelfeld, war immer torgefährlich, gutes Dribbling, auch was besonders ist in diesem Alter, schon einen sehr guten Körper, konnte sich schon oft gegen stärkere Gegenspieler durchsetzen und dies führt er auch gnadenlos in Liga 2 fort. Zwar noch nicht gekrönt mit einem Scorerpunkt, aber auch hier sind mir viele Aktionen aufgefallen, wo er den Gegenspielern einfach weggelaufen ist oder sich robust durchgesetzt hat oder auch mal einen Gegenspieler getunnelt hat. Das sind schon sehr, sehr starke Aspekte. Nichtsdestotrotz, da sind wir beim Punkt Effizienz, hat es am Ende erneut nicht für Punkte gereicht bei den Ulmern. Die Regensburger, die am ersten Spieltag 2:0 verdientermaßen gegen Hannover 96 verloren haben, konnten eine Unaufmerksamkeit in der Defensive der Ulmer ausnutzen nach einem Eckball und Kota hat den Ball dann aus kurzer Distanz mit rechts reingehauen unter den Giebel und in der zweiten Halbzeit hat Ulm dann nochmal versucht offensiv anzulaufen, haben beispielsweise einen Aaron Keller gebracht, einen Till Lalovic, einen Niklas Castell, also alles Jungs für die Offensive, aber es hat nichts genützt. Die Defensive der Regensburger stand anders als noch in der Anfangsphase der Vorwoche sehr, sehr massiv und fest. Wenn dann doch mal was durchgekommen ist, hat Gebhardt die Bälle dann auch gehalten. Und so stehen die Oberpfälzer am Ende jetzt mit den 3 Punkten da. Und die Ulmer müssen jetzt weiterhin auf ihren ersten Punkt nach vielen, vielen Jahren in Liga 2 warten. Aber, und das soll Mut machen, der spielerische Auftritt der Ulmer zeigt, dass sie definitiv in dieser Liga mithalten können. Was eigentlich nur noch fehlt, ist dann das zweite Schlagwort Effizienz vor dem Tor. Und dann wird man noch den einen oder anderen Punkt sammeln. Und ein ganz besonderes Augenmerk natürlich ist da auf Maurice Krattenmacher gesetzt. Er wird den einen oder anderen Scorerpunkt noch machen. Das verspreche ich euch.
Die zweite Partie an diesem Freitagabend war für mich auch eine sehr, sehr spannende, denn Kaiserslautern und die Spielvereinigung Greuther Fürth sind zwei Teams, die ich über die vergangenen Jahre natürlich schon auch intensiv, bevor ich diesen Podcast gemacht habe, verfolgt habe. Und beide stehen ja eher für unterschiedliche Ansätze. Kaiserslautern war eher mit erfahreneren Mannschaften in der zweiten Liga vertreten, hat eher abwartenden Fußball die letzten Jahre gespielt, wo gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth jedes Jahr für viele junge Talente eine Anlaufstelle ist, den ersten Schritt in ihrer Profikarriere zu machen und dabei auch dort so einen offensiven, frischen Fußball zu spielen. Aber seitdem Markus Anfang bei den Lauterern auf der Kommandobrücke steht, hat sich das noch ein bisschen geändert. Lautern hat versucht, auch früh zu pressen, früh anzulaufen, früh Ballgewinne zu erzielen, um dann natürlich auch einen kürzeren Weg bis zum gegnerischen Tor zu haben. Und die Fürther in ihrem altbekannten Mittel spielerisch die Dinge zu lösen, haben da anfangs auch etwas Probleme bekommen. Aber im Laufe der ersten Halbzeit haben sich die Kleeblätter stabilisiert, haben es geschafft, sich dann daraus zu befreien. Und in einer stärkeren Phase der Lautra hat man dann zweimal eiskalt zugeschlagen. Zum einen wird Futkoi im 16er gefoult. Dort gibt es dann Elfmeter, den Julian Green sicher verwandelt. Der zentrale Mittelfeldspieler, ja schon seit Jahren elementarer Bestandteil dieser jungen Fürther Mannschaft, führt diese an und übernimmt dann auch die Verantwortung. Und Futkoi selbst erzielt dann 38 Minuten noch das 2:0. Auch ein sehr, sehr spannender Spieler, den viele vor der Saison noch nicht so auf dem Zettel haben. Stürmerleihgabe von Eintracht Frankfurt. Dort meist in der zweiten Mannschaft dann für Akzente setzen können in der Regionalliga Südwest. Nun auch zwei Ligen höher, direkt ohne Akklimatisationsprobleme, direkt gezeigt, was er so kann. Und dann hatte Fürth Oberwasser, haben viele Chancen vergeben, also Effizienz war dann nicht so gegeben. Und Hanslik dann mit dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Und das hat der Mannschaft von Markus Anfang dann richtig Auftrieb gegeben. Fürth konnte die gute Leistung in der ersten Halbzeit nicht konstant über die 90 Minuten tragen. Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde man immer passiver, hat die Lauterer in das Spiel eingeladen, die dann durch ausgerechnet den Ex-Fürther Ragnar Ache zum Ausgleich gekommen sind in der 84. Minute. Ache, der in der vergangenen Saison schon Top-Torschütze der Lauterer war, jetzt verletzt war und durch Markus Anfang behutsam aufgebaut wurde und jetzt kurz zum Schluss eingewechselt und dann direkt mit einem seiner ersten Ballkontakte den Ausgleich zu erzielen. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Erste Halbzeit geht für mich an Fürth, die zweite an die Lauterer. Am Samstagmittag waren da noch drei sehr, sehr interessante, spannende Partien. Das Freundschaftsduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04. Dann Elversberg, der kleine saarländische Club, gegen den großen 1. FC Köln. Und der letztjährige Relegationsteilnehmer Fortuna Düsseldorf hatte es zu Hause in der Merkur Spielarena mit dem Karlsruher Sportclub zu tun. Und dort steigen wir dann auch direkt ein. Das war die Partie mit den wenigsten Toren, nämlich gar keinem. 0:0. Und das lag vor allen Dingen an der Effizienz. Düsseldorf mit deutlich mehr Torabschlüssen. Viele davon waren nicht unbedingt gefährlich, weil der KSC den Weg zum eigenen Tor auch gut verbaut hat. Deshalb gab es auch viele Distanzschüsse, die dann weniger gefährlich für Torhüter Weiß waren. Und der KSC selbst hat dann auch gezeigt, wofür er steht, nämlich für eine sehr unangenehme Mannschaft, die schnell kontern kann und vorne damit Schleusener und Zivzivaze zwei unglaublich gefährliche Stürmer hat, die in diesem Spiel nicht ganz so oft eingesetzt werden konnten, da die Überlegenheit der Düsseldorfer so groß war. Und ich finde die neue Rolle von Marcel Sobotka sehr bemerkenswert. In den vergangenen Jahren war er für mich eher immer so ein defensiver Mittelfeldspieler, aber mittlerweile hat er sich in die Rolle des zentralen bzw. offensiven Mittelfeldspielers gut hereingefunden. Durch den Abgang des linken Flügelspielers Zolis ist nämlich Schinte Appelkamp vom offensiven Mittelfeld eher auf den linken Flügel gerückt. Zwar spielt er da auch immer wieder invers, also man überlagert dadurch trotzdem die Mitte. Aber natürlich, so rein taktisch gesehen, fehlt dann trotzdem immer noch der eine Zehner. Und der ist dann durch Sobotka gegeben. Also immer wieder auch mit klugen Pässen hinter die Karlsruher Kette. Das hat mich schon sehr überrascht und für mich auch einer der positiven Lichtblicke in dieser Partie gewesen. Die zweite Partie, die wir heute besprechen an diesem Samstagmittag, war zwischen dem SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Elversberger, die ja erst in der vergangenen Saison ihre erste Zweitligasaison bestritten haben. Und der 1. FC Kaiserslautern, der schon Der 1. FC Köln, der schon 8-mal abgestiegen ist, der sich immer wieder zurückgekämpft hat. Unter anderem ja auch zweifacher deutscher Meister, Doublesieger. Also da ist schon einiges an Historie dahinter. Aber die nackte Wahrheit ist, beide spielen in Liga 2. Und in der ersten Halbzeit fand ich den 1. FC Köln sehr, sehr stark. Man war drückend überlegen. Man hat wieder in einem 4-4-2-Rautensystem von Gerhard Struber viel Kontrolle über das Spiel gehabt. Auch diesmal waren Paccarada und Thielmann nicht so in die Defensivarbeit mit eingebunden, da Elversberg selbst auch sehr tief stand, konnten also vor allen Dingen ihre offensiven Stärken dann ausnutzen. Viele gute Kombinationen. Nur, und das war schon gegen den Hamburger Sportverein ein großes Problem, die Effizienz vor dem Tor fehlte. Lemperle, Downs, die haben massig Chancen in Hälfte 1 vergeben. Und so hatte Elversberg Glück, dass es nur mit einem 0-1 in die Pause ging. Dennis Husin-Basic aus der zweiten Reihe mit einem schön platzierten Schuss ins linke untere Eck. Schönes Tor, freut mich auch für Dennis Husin-Basic persönlich. Hat mir auch schon am ersten Spieltag gegen den HSV sehr gut gefallen. Und auch in der Bundesliga-Saison davor. Ein kleiner, wuseliger Mittelfeldspieler, der technisch sehr versiert ist und der vor allen Dingen eine ungeheure Ruhe am Ball hat, die natürlich dann vor allem im letzten Drittel sehr, sehr wichtig ist. Also er verfällt nicht in Panik, wenn er direkt vom 16er steht und drei Gegenspieler auf ihn zulaufen, sondern er behält trotzdem noch einen coolen Kopf und schaut, wen von meinen Mitspielern kann ich jetzt am besten anspielen. Deswegen, alles in allem, hat er für mich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Gutes Gesamtpaket wäre es auch gewesen, wenn der 1. FC Köln genauso konzentriert wie in der ersten Halbzeit auch in der zweiten Halbzeit agiert hätte und vor allen Dingen die Anfangsoffensive in Hälfte 2, die ja zu erwarten war von Elversberg, besser verteidigt hätte. Trainer Horst Steffen war bei den Elversbergern gar nicht zufrieden, hat zweimal gewechselt, hat die beiden Ex-Hoffenheimer Schmal und Aslani gebracht. Was soll ich euch sagen, ausgerechnet die beiden haben dann direkt getroffen, das Spiel war gedreht. Und man hat sofort in den Köpfen der Kölner Spieler gemerkt, sie haben Angst gehabt. Erinnerungen an die vergangene Saison sind wieder hochgekommen. Anscheinend war der Druck dann für sie auch zu groß. Und Elversberg ist immer besser in dieses Spiel gekommen. Und man hätte sich dann auch nicht beschweren müssen, wenn es 3-1 gestanden hätte. Letztendlich hat dann aber Kapitän Timo Hübers Verantwortung übernommen, hat nach einem Eckball den Ball wuchtig reingeköpft in die Maschen, kurz vor Schluss. Und dann hat man auch wieder gemerkt, der FC ist wieder da. Der 1. FC Köln hat wieder Lust, hat wieder auch diese Energie vor allen Dingen und diesen Glauben an sich, wir können das Spiel nochmal drehen, wie man es schon in der vergangenen Bundesliga-Saison gegen den VfL Bochum, gegen Union Berlin gemacht hat, wo man beide Male das Spiel dann noch zu seinen Gunsten gedreht hat. Es hat diesmal nicht ganz geklappt und das ist auch ein reifer Prozess. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es nur unentschieden ausgegangen ist und nicht Sieg für den 1. FC Köln. Denn diesen reifen Prozess, mit Rückschlägen umzugehen, den braucht diese Mannschaft einfach, um dann auch, wenn man dann aufsteigen sollte am Ende der Saison, als stabiler Aufsteiger in die erste Liga zurückzukehren und nicht direkt, weil damit müsste man dann auch ausgehen, dass man öfter dann auch in der Bundesliga wieder in Rückstand gerät, dass man dann nicht direkt wieder in sich zusammenfällt. Kleiner Wermutstropfen bei diesem Spiel war, dass Marc Uth sich erneut verletzt hat. Er kam und war nur nach 4,5 Minuten, musste er ohne gegnerische Einwirkung direkt wieder vom Feld. Scheint wieder irgendwas Muskuläres gewesen zu sein. Deswegen, Elversberg hat sich diesen Punkt erkämpft und der 1. FC Köln, bei denen scheiterte es an sowohl der Effizienz als auch an der Konstanz. Und auch die dritte Partie an diesem Samstag war genauso oder war ein Spiegelbild der Partie Elversberg gegen den 1. FC Köln. In Hälfte 1 war der FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg deutlich überlegen und hatte die Spielkontrolle. Man musste kurz vor Spielbeginn noch den Ausfall von Paul Seguin ersetzen. Da verrückte Ron Schallenberg von der Innenverteidigung auf die 6er Position. Kaminski dann in der Innenverteidigung zusammen mit Ibrahima Cissé. Also eine komplett neue IV bei den Schalkern. Aber am Anfang hatte man das nicht gemerkt. Alles, was auf das Tor gekommen ist, haben die beiden gut wegverteidigt. Nach vorne ging dann aber auch nicht allzu viel. Vor allen Dingen hat die Effizienz gefehlt. Emil Heulund hat bei den Königsblauen sein Zweitligadebüt gegeben. Der Bruder von Rasmus Heulund Hatte ein paar gute Aktionen mit ein paar guten Ansätzen, aber letztendlich merkt man, dass er vielleicht noch etwas Zeit benötigt, um auch mit seinen neuen Mitspielern gut klarzukommen, sich an das Niveau und die Körperlichkeit in dieser Liga zu gewöhnen. Nichtsdestotrotz, der FC Schalke 04 hat sich am Ende doch noch belohnen können nach einem Eckballköpf, der zuvor viel kritisierte Ibrahima Cissé zum 1:0 ein. Und man hat gemerkt, dass die Freude bei ihm riesig war, nachdem er in der vergangenen Saison viel Kritik einstecken musste. Da er immer wieder Wackler in seinem Spiel drin hat, was auch normal ist, denn seine Nebenleute waren meist auch nicht so sattelfest. Und gerade so ein junger Spieler braucht dann jemanden, der ihn ein bisschen auch an die Hand nimmt und führt. Und mit dieser Führung wäre auch alles gut gewesen, wenn da nicht die Nachspielzeit der ersten Halbzeit gewesen wäre und Ron Schallenberg nach einem Foul an Kasper Janer die gelb-rote Karte gesehen hätte. Denn die erste gelbe Karte fürs Meckern war gerechtfertigt, aber die zweite gelbe Karte war streitwürdig. Denn je nach Kameraperspektive sieht es so aus, als hätte Schallenberg erst den Ball berührt und Janda dann den Fuß von Schallenberg erwischt. Also wäre es sogar ein Foul von Janda gewesen. Aber da der Videoschiedsrichter nur bei glasklaren Fehlentscheidungen und beispielsweise bei roten Karten eingreifen darf, konnte er nicht eingreifen und so musste Schallenberg vom Feld. Aber nach Spielende hat der Schiedsrichter dann zugegeben, dass er, nachdem er die Bilder gesehen hat, dass er niemals einen Platzverweis hätte ausstellen dürfen. Deswegen fechtet der FC Schalke 04 jetzt diese Einspielsperre für Schallenberg an. Fortsetzung folgt, da bekommt ihr auf jeden Fall in den News des Tages immer die neuesten Informationen brühwarm von mir an die Hand. Kommen wir zurück zum Spiel in der zweiten Halbzeit. Dann, wie erwartet, die Nürnberger mit einmal mehr sind direkt euphorisch aus der Kabine gekommen, haben sich dann durch Schleimer und Janda auch belohnt, haben das Spiel gedreht. Dann sah Janda auch noch die gelb-rote Karte. Das heißt, ungefähr eine halbe Stunde war es dann sogar wieder Gleichzahl. Aber die Schalker waren dann sehr, sehr müde und hatten auch nicht ihren besten Tag. Vor allem Kenan Karaman, der ja in den letzten Spielen der überragende Mann war, der Kapitän des FC Schalke 04, kam an diesem Tag einfach nicht zu seinem Spiel, nicht zu seinen Aktionen. Und das 3:1 der Nürnberger war dann nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte für einen gebrauchten Tag der Schalker, die damit, nachdem man am ersten Spieltag mit 5:1 gewinnen konnte, den ersten Dämpfer in dieser Saison hinnehmen mussten, wohingegen die Nürnberger ja nach ihrer Auftaktniederlage beim KSC die ersten 3 Punkte im Sack haben. Dann sind wir auch schon direkt wieder angekommen am Super Sonntag und der bot bei der Partie Preußen Münster gegen Hannover 96 ein strahlendes oder glückliches Team über diesen Punkt und ein Team, was sogar enttäuscht sein muss. Und nein, das enttäuschte Team ist nicht Hannover 96, sondern Preußen Münster. Denn die Adlerträger hätten in dem ersten Heimspiel nach über 30 Jahren in der zweiten Liga dieses Spiel 1 sogar für sich entscheiden müssten. Denn man hatte sehr, sehr viele gute Chancen, vor allem die beiden Stürmer Grodowski, Badmatz sind in Hälfte 1 und Hälfte 2 immer wieder gefährlich vor Ron Robert Zieler aufgetreten, der dann aber alles parieren konnte. Oder wenn er es nicht geschafft hat, dann war Pfosten oder Latte im Weg. In Hälfte 2 hat Stefan Leitl dann etwas umgestellt, hat unter anderem den erfahrenen Vogelsammer für den blassen Havard Nielsen gebracht. Und man hat etwas mehr Spielkontrolle gewinnen können, aber als Aufstiegsaspirant, als den man Hannover 96 sehen muss, denn die Mannschaft ist so gespickt mit vielen Bundesliga-erfahrenen Spielern, aber auch Zweitliga-erfahrenen Spielern, dass alles andere als Platz 1 bis 5 eine Riesenenttäuschung ist und eigentlich muss sogar fast schon der Aufstieg mit drin sein. Deshalb, man hat jetzt gegen Regensburg und gegen Münster 4 Punkte geholt, gegen 2 Aufsteiger, aber Preußen Münster haben bewiesen, dass sie in dieser zweiten Liga um den Klassenerhalt fighten werden. Am ersten Spieltag gegen Fürth schon super gespielt, da hat es auch schon an der vielberüchtigten Effizienz gehapert. Jetzt gegen Hannover mit ein bisschen mehr Glück hätte man dort auch einen Sieg einfahren können. Und am Ende war es dann sogar nochmal sehr, sehr spannend, denn erst Phil Neumann mit dem allerersten Schuss auf das Tor der 85. Minute und dann vor allem die Aktion danach, Jessica Nankamp nach einem Freistoß haut den Ball an die Latte, ein paar Zentimeter weiter runter und Hannover 96 hätte unverdientermaßen sogar noch 3 Punkte aus der Münsteraner Studentenstadt entführen können. Aber am Ende der erste Punktgewinn für die Preußen nach über 33 Jahren in Liga 2 beim Heimspiel. Herzlichen Glückwunsch daran und Hannover 96 muss sich nach dem DFB-Pokalwochenende deutlich steigern, damit man ganz oben weiter mitmischt. Die zweite Partie an diesem Sonntagmittag war zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg. Also ein kleines Nordost-Duell. Magdeburg, die am ersten Spieltag gegen Elversberg nur einen Punkt geholt haben, da wäre noch deutlich mehr gegangen, waren natürlich mit auch etwas Wut im Bauch dann nach Braunschweig gereist, wollten da die ersten 3 Punkte einsammeln und Braunschweig wollte sich für die 5:1 in der Lage auf Schalke rehabilitieren und sind dementsprechend auch so gut gestartet, haben durch Bar ihren rechten Schienenspieler einen sehr aktiven Posten, einen großen Aktivposten gehabt, der immer wieder die rechte Seite stark beackert hat und auch einen schönen Pass dann auf Philippe geschlagen hat, der dann frei vor Keeper Reimann stand, der dann bravourös gehalten hat. Und aus dem Nichts macht dann Kaas das 1:0 für die Magdeburger, der niederländische Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison in der zweiten niederländischen Liga 21 Treffer erzielen konnte, bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde und jetzt also bei den Magdeburgern für Tore sorgen soll. Auftrag erfüllt, würde ich mal sagen. Er hat auch sonst ein sehr gutes Spiel gemacht, war viel in das Spiel mit eingebunden, ist nicht so ein klassischer Stürmer, der nur vorne steht, sondern ist auch beim Kombinationsspiel immer mit dabei, technisch sehr versiert, sehr ballsicher. Und er hat dann auch in der 55. Minute das 2:0 gemacht, Gnacker dann in der 59. Minute das 3:0. Und dann hat Magdeburg aufgehört, Fußball zu spielen, was Christian Tilz auch fuchsteufelswild gemacht hat. Braunschweig ist mehr und mehr ins Spiel reingekommen, haben sich dann in der 67. Minute durch Wein Philippe belohnen können, sind unermüdlich auf das 2:3 und 3:3 angelaufen, haben es aber nicht geschafft. Sie sind entweder an ihren eigenen fußballerischen Fähigkeiten oder an dem sehr gut aufgelegten Magdeburger Kapitän Dominik Reimann verzweifelt. Aber, und das ist ein ganz großer Pluspunkt, den ich Braunschweig zugestehen muss, man war spielerisch nicht gut, klar, aber kämpferisch hat es wieder gepasst. Man hat gezeigt, man ist willens. Und ich denke, wenn man noch ein oder anderen Automatismen mehr einbringen kann und gerade in der Defensive stabiler steht, wird man die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Ihr wisst ja, ich bin großer Daniel Scherning und Eintracht Braunschweig-Fan. Und für den 1. FC Magdeburg, heute hat man sich mit einem effizienten Spiel belohnt. Man hat effizient die Torchancen nutzen können und hat das Spiel dann im Stil eines Spitzenteams auch bis zur 60. Minute dominiert. Dann hat man etwas abgebaut. Aber das ist ja auch noch anderen Teams an diesem Spieltag gelungen. Denn Darmstadt 98, der Bundesliga-Absteiger, hat nach einem guten Beginn auch sehr, sehr schnell abgebaut. Man hat losgelegt wie die Feuerwehr beim SC Paderborn, der am ersten Spieltag ja auch bei Hertha BSC Berlin schon einen überraschenden Sieg einfahren konnten. Und haben sich dann durch Willemsson in der 7. Minute belohnt. Schöner Steckpass auf den jungen Schweden, der dann eiskalt ins linke untere Eck vollenden kann. Und dann hat Darmstadt einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Man hat viele Fehler eingestreut. Man hat kaum noch Passstaffetten hinbekommen. Paul Will hat es einfach nicht geschafft, das Spiel zu organisieren von seiner defensiven Mittelfeldposition aus. Klaus Jasula, der Mittelmann der Dreierkette, viel zu lethargisch, viel zu langsam, hat auch immer wieder Pässe in die Füße seiner Gegenspieler gespielt. Und wenn man eins nicht machen darf, dann lethargisch gegen dieses SC Paderborn zu sein. Sie haben mit Michel Bibia vorne absolute schnelle Spieler, Obermeier Zehnter, die immer wieder gute Flanken schlagen können. Kostanos vorne, der auch sehr mobil ist, trotz seiner Größe. Und Paderborn steht einfach für Heavy Metal Fußball, seitdem Steffen Baumgart dort Trainer war. Und auch Lukas Kwasniok führt diese Tradition weiter fort. Dementsprechend war es dann nur eine Frage der Zeit, bis Paderborn trifft. 53. Minute macht dann Klaas das 1:0. 11 Minuten später dreht Bibia dann das Spiel zugunsten der Paderborner und Ansa macht eine 83. Minute den Deckel drauf. Ich möchte euch natürlich nicht das vorenthalten, was mein Co-Host Dome, seines Zeichen Darmstadt-Fan, mir die ganze Zeit geschrieben hat. Denn sonst wäre man ja auch direkt schon noch tiefer in... Denn Dome sieht eher nicht Klaus Jasula als Kapitän, sondern hätte lieber einen Marcel Schuhn, den Keeper, oder Matthias Bader, den rechten Schienenspieler, gehabt. Und auch eine Umstellung von Dreier- auf Viererkette sieht er eher nicht. Er meint, dass Thorsten Lieberknecht schon in der Aufstiegssaison auf Dreierkette gesetzt hat und er es dies nicht ändern wird. Und wenn die nächsten Spiele auch verloren geht, glaubt er, dass Thorsten Lieberknecht auch nicht mehr länger Trainer der Darmstädter sein wird. Dementsprechend, man merkt schon, der Frust ist groß. Man hat sich einfach den Schneid erneut abkaufen lassen, war nicht gefährlich. Und man hat so das Gefühl, seitdem der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga feststeht, vor 2 Jahren, kommt man nicht mehr richtig auf den Boden. Man schafft es nicht mehr, konstant gute Leistung zu bringen. Und wenn man nicht aufpasst, kann der Weg ganz schnell auch in Liga 3 gehen für die Darmstädter. Der SC Paderborn, das einzige Team, was beide Spiele gewinnen konnte, ist jetzt neuer Tabellenführer. Dazu natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch nach Ostwestfalen.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Ja, das Tornetz-Topspiel der Woche war die Partie zwischen dem Hamburger Sportverein und Hertha BSC Berlin. Samstag 20.30 Uhr, Flutlichtspiel. Zwei Traditionsvereine der Bundesliga treffen sich zu einer unchristlichen Zeit in einem Zweitliga-Duell. Der Hamburger Sportverein mit dem Rückenwind aus dem 2:1-Sieg beim Auftaktspiel in Köln. Am Anfang auch direkt offensiv mutig gespielt. Steffen Baumgart, der seine Mannschaft immer wieder zwischen Dreier- und Viererkette wechseln lässt, indem er El Fadli oder Meffert in die Innenverteidigung zieht, hat seine Mannschaft wieder perfekt eingestellt über die Flügel, über Njata, Karabec, Dompe hat man sehr viel Betrieb gemacht. Man hat die Hertha früh unter Druck setzen können. Linus Gechter und Marc-Oliver Kempf hatten sehr viel zu tun. Vorne auch Königsdörfer mit dem Selbstbewusstsein seiner 2 Treffer beim Auftaktduell war auch beflügelt. Man hat gemerkt, der Junge ist angezündet und wer aus der Königsdörfer macht dann natürlich auch das 1:0 für den Hamburger Sportverein in Hälfte 1. Man hat es geschafft, dass die starke Zentrale der Hertha mit Demme, Karbovnik und Ibrahim Maza fast komplett aus dem Spiel genommen wurde, indem man immer wieder Meffert, Karabec und El Fadli auf eben diese Spieler gesetzt hat. Das war ein sehr kluger Schachzug von Steffen Baumgart. Hertha hatte dadurch kaum Möglichkeiten, ihre Stärken über die Zentrale auszuspielen, denn die Flügel Martin Winkler und Scherhand sind noch nicht ganz so in der Saison. Da merkt man, da fehlt auf der linken Seite Fabi Riese, der ja immer noch verletzt ist. Denn in der vergangenen Saison war man etwas unausrechenbarer, da hat man entweder über die Flügel oder über die Zentrale gespielt. Jetzt durch den Ausfall von Riese dann nur noch über die Zentrale. Aber, und das muss man Trainer Christian Fjell und seiner Hertha zugute halten, man hat sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert, hat deutlich mehr Betrieb gebracht. Ausschlaggebend dafür war für mich auch die Einwechslung von Seevolk für Duziak, der total überfordert mit Jatta war auf seiner linken Defensivseite. Seevolk, der ein unglaubliches Tempo und unglaubliche Aggressivität gegen den Ball besitzt, hat dann die linke Defensivseite der Hertha zugemacht. Der HSV konnte dadurch nicht mehr über die starke rechte Seite angreifen und der HSV war dann auch wie in der vergangenen Woche gegen den 1. FC Köln passiv. Sie wurden immer passiver, desto länger das Spiel ging. Man hat die Hertha unnötig ins Spiel kommen lassen. Und so ein Spitzenteam wie die Hertha, wenn sie dann merken, okay, wir bekommen den Platz, wir bekommen den Raum, wir können kombinieren, dann bekommen sie auch diese Gier, diese Lust und haben sich dann kurz vor Schluss durch den Treffer von Jonjo Kenny belohnen können, ausgerechnet nach einem Freistoß vom HSV, der dann nicht ins Tor ging und dann durch den Konter, den Kenny dann abschließt, bestraft man die erneute Passivität des Hamburger Sportvereins, die diesmal dafür dann auch punktetechnisch bestraft werden, gewinnen nicht ihr zweites Spiel, obwohl sie eine starke erste Halbzeit hatten. Und die Hertha sammeln den ersten Punkt und können mit der Leistung aus der zweiten Halbzeit darauf aufbauen. Und wenn sie diese Leistung weiter bestätigen, dann sind sie ein ganz, ganz heißer Kandidat für den Aufstieg in Liga 1.
Klein Riesings Großer der Woche.
Klein Riesings Großer der Woche ist Ron-Robert Zieler, der Weltmeister von 2014 und sicherer Rückhalt von Hannover 96, hat gegen Preußen Münster seine Hannoveraner vor einer Blamage in Anführungsstrichen bewahrt. Gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga hatte einige Bälle gehalten, hat dadurch die Niedersachsen vor den Gegentreffern gerettet und diesen einen Punkt, dieses 0:0 zumindest, festgehalten. Hat auch immer wieder, was früher nicht ganz so der Fall war, kluge Bälle auf seinen Innenverteidiger gespielt, also nicht nur wild oder unkontrolliert weit nach vorne geschlagen, sondern auch mal kurz gespielt, dadurch dann auch vor allen Dingen Marcel Halzenberg ins Spiel gebracht, der als Innenverteidiger mit einem sehr guten linken Fuß ausgezeichnet ist, der immer schöne Diagonalbälle spielen kann, und dadurch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit konnten einige Angriffe der Hannoveraner eingeleitet werden. Deswegen für mich der verdiente Klein Riesings Großer der Woche. Dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr das hört, bin ich gerade im Urlaub auf Norderney. Deswegen kann ich gerade nicht auf aktuelle Themen eingehen. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann kommende Woche Montag wieder, wenn ich über den aktuellen DFB-Pokalspieltag spreche. In dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Tornetz.